Also, ihr habt ein bisschen den Eindruck bekommen, dass da so ein Sturm losgeht und Swedenborg sich seiner Haut erwehren muss. Und jetzt ist es interessant, denke ich, ein bisschen zu sehen, abgesehen von diesen Brieffetzen, wie Swedenborgs Strategie aussieht, wie er also da heil rauskommen möchte. Und um sozusagen die Quintessenz vorwegzunehmen, läuft das ein bisschen darauf hinaus, dass die wahre christliche Religion erstaunlich evangelisch wird. Also man könnte ja nun sagen, er geht so vor, indem er sagt, der Kampf ist eröffnet, jetzt hauen wir uns gegenseitig in die Fresse, sozusagen. Er ist ja auch schon also über 80, ne, oder Ende, also über 80 ist er, 1772 ist er mit 84 Jahren gestorben, also ist über 80. Viel Ungemach hat er nicht mehr eigentlich zu erwarten auf dieser Welt, also könnte eigentlich voll den Konfrontationskurs einschlagen, macht er aber nicht. Er versucht sozusagen doch, ohne Abstriche zu machen von der Universa Theologia Novae Ecclesia, also der gesamten Theologie der neuen Kirche, ohne da Abstriche zu machen, versucht er doch, die Möglichkeiten auszureizen, also sozusagen das Gummi ein bisschen zu dehnen, dass sozusagen die wahre christliche Religion so weit es geht, ohne sich selbst zu verleugnen, also ohne aus der neuen kirchlichen Lehre eine andere Lehre zu machen, so weit wie möglich doch noch entgegenzukommen den evangelischen Erwartungen. Ne? Und das würde ich sagen, das muss ich euch zeigen, worin das besteht. Das ist sozusagen der evangelische Fußabdruck in der wahren christlichen Religion. Ne? Dass er, ihr werdet gleich noch sehen, was das jetzt konkret bedeutet. Also, um es nochmal zu sagen, Swedenborg gibt nicht klein bei. Also, Swedenborg bleibt bei den Grundsätzen seiner Theologie. Nur er sagt sich, man muss ja den Bogen nicht dort überspannen, wo man ihn nicht überspannen braucht. Also wir können ja sozusagen unserem theologischen Gegner versuchen, entgegenzukommen, soweit das geht, ohne sich selbst zu verleugnen, ohne nicht mehr Swedenborg zu sein, nicht wahr? Und tatsächlich nutzt er in der wahren christlichen Religion also die Möglichkeiten aus, die ihm offen stehen, um die Lehre der neuen Kirche so evangelisch wie möglich darzustellen. Und das ist der evangelische Fußabdruck in der wahren christlichen Religion. Ich werde am Ende des Vortrages aus dieser Beobachtung noch ein paar Schlussfolgerungen ziehen halt, nicht wahr? Aber das ist so ein bisschen das, was wir beobachten können. Also und da jetzt einige Kostproben sozusagen, was das konkret bedeutet. Die wahre christliche Religion ist von den, ich glaube, 18 von Swedenborg selbst veröffentlichten Werken dasjenige, in dem Paulus am häufigsten zitiert wird. Normalerweise zitiert Swedenborg in seinen frühen Werken praktisch gar nicht. Swedenborg hat ja gesagt, in den himmlischen Geheimnissen, da gibt es ja eine berühmte Stelle, wo Swedenborg sagt, welche Bücher zur Bibel gehören. Ne? Welche Bücher zur Bibel gehören. Und da ist seine Idee die, dass er von Jesus Christus ausgeht. Jesus Christus ist das Wort Gottes, er ist Gott selber. Swedenborg denkt sich, na, der muss ja am besten wissen, was Wort Gottes ist. Also fragen wir Jesus Christus. Ne? Und Jesus Christus sagt im Neuen Testament, ihr habt Mose und die Propheten. Ne? Und da ist in Mose und in den Propheten steht alles über mich geschrieben. Und das könnt ihr nachlesen. Dann gibt es noch eine Stelle in Lukas, wo gesagt wird, Mose, die Propheten und die Psalmen. Ne? Und das ist ganz klar, was damit gemeint ist. Die hebräische Bibel heißt Torah, Neviim, Ketuvim. Torah, Propheten und die Schriften. Und Jesus autorisiert die ersten zwei Teile des dreiteiligen jüdischen Kanons als heilige Schrift. Die Schriften lässt Jesus weg, ne, sozusagen. Dazu gehört Jesus Sirach, das Buch Hiob und Sprüche und Kohelet und sowas alles. Und die Propheten, das sind genau festgelegte Bücher. Also, und da sagt Swedenborg, die und die gehören zur Heiligen Schrift. Wenn man das nachschaut, sieht man ganz genau, das ist das, was das jüdische Volk unter Torah und Propheten versteht. Also Könige gehört übrigens auch zu Propheten, aber ich will das jetzt nicht zu sehr auswalzen. Also da, weil da Propheten vorkommen, im Samuelbuch, im Königebuch und so weiter, deswegen nennen die Juden das die frühen Propheten. Und Jesaja, Jeremia, Ezechiel sind die späten Propheten. Und wenn man also das weiß, dann ist ganz klar, was im Alten Testament aus Swedenborgscher Sicht eben zur Bibel gehört. Und im Neuen Testament, das ist ja jetzt für uns das Interessante, im Neuen Testament sagt Swedenborg praktisch, na, im Neuen Testament ist Jesus das Wort Gottes. Johannes sagt ja auch, das Wort ward Fleisch. Der katholische Bischof Voderholzer, Rudolf Voderholzer, der hat ja auch mal gesagt, das Judentum kann man noch als Buchreligion verstehen, das Christentum nicht. Das hat zwar im Zuge des Christentums ein neues Testament gegeben, aber das Wort Gottes ist Jesus Christus, das Wort ward Fleisch. Und die Schriften des Neuen Testaments sind nur Zeugnisse vom Wort Gottes, aber nicht das Wort Gottes. So ist da die Argumentation. Und Swedenborg nimmt dazu an und sagt dann eben, wenn Jesus Christus im neuen Bund das fleischgewordene Wort Gottes ist, dann sind diejenigen Schriften am ehesten Bücher des neuen Bundes, wenn man dann eben doch an eine Buchreligion denkt, die die Worte Jesu Christi tradieren. Und das sind dann eben die Evangelien und die Apokalypsis Jesu Christu, das, was wir heute die Johannes-Offenbarung nennen. Aber die fängt an mit den Worten, die Offenbarung Jesu Christi und nicht die Offenbarung des Johannes. Also wir haben vier Evangelien und die Johannes-Offenbarung. Das heißt Wort Gottes aus Swedenborgscher Sicht im Neuen Bund. Und wer fällt unten durch? Ausgerechnet Paulus. Ne? Aber noch ein paar andere auch, aber eben Paulus eben auch. Und deswegen zitiert Swedenborg in seinen frühen Schriften, also eigentlich in seinen theologischen Schriften zitiert er praktisch nie Paulus. Ne? Aber in der wahren christlichen Religion, das ist dasjenige Buch, wo er am meisten den Paulus zitiert, wo plötzlich Paulus en vogue wird. Das ist ein evangelischer Fußabdruck in der wahren christlichen Religion. Er kommt dem Evangelischen an der Stelle entgegen. Und dann ein zweiter Punkt. Ihr wisst vielleicht, dass zu den Bekenntnisschriften der evangelischen Kirche neben also sehr vielen Schriften, die aus der Reformationszeit stammen, ich habe da eben so ein paar erwähnt, Confessio Augustana, Konkordienformel und so weiter, also das sind so ein dicker Band, kann man sich kaufen, die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche heute, und ungefähr so viele Seiten vorneweg sind drei Texte, die nicht aus der Reformationszeit stammen, die aus der Zeit der alten Kirche stammen, des frühen Christentums, und das ist das apostolische Glaubensbekenntnis, das Niceno-Konstantinopolitanum, das nizänische Glaubensbekenntnis und das athanasische Glaubensbekenntnis. Die stammen nicht aus der Reformationszeit, die hat aber die evangelische Kirche aufgenommen in ihre Bekenntnisschriften. Obwohl sie ja an und für sich sagt, sola scriptura, allein die Heilige Schrift und aus der Heiligen Schrift heraus den Glauben zu erneuern, hat aber die Reformation doch sozusagen diesen Grundkonsens des frühesten Christentums, nämlich diese Glaubensbekenntnisse, praktisch als frühkirchliches Erbe übernommen. Sodass also auch das, was man eigentlich Tradition nennen würde, nicht wahr? Die katholische Kirche sagt ja, nicht nur sola scriptura, allein die Heilige Schrift, sondern die Schrift und die Tradition. Also Konzile, Papstdekrete, Kirchenväter, also Schrift und Tradition. Und Luther hat ja gesagt, sola scriptura, nicht die Tradition, sondern allein die Schrift. Und obwohl die Reformation sagt, allein die Heilige Schrift sei die Quelle der Glaubenslehre, hat sie doch an der Stelle sozusagen so einen Kompromiss gemacht, indem sie diese ganz frühen Traditionsschriften, nämlich das Apostolikum, das Niceno-Konstantinopolitanum und das athanasische Glaubensbekenntnis, das ist ein bisschen später, die mit reinnimmt. Und interessant ist eben, dass Swedenborg das weiß und jetzt, wenn er die wahre christliche Religion liest, dann merkt ihr, dass er ja dem Niceno-Konstantinopolitanum, dem kann er nichts abgewinnen, nicht wahr? Da poltert er andauernd drumherum, nicht wahr? Weil das Niceno-Konstantinopolitanum einen Sohn von Ewigkeit einführt, wahres Licht von wahrem Licht. Also das heißt, es gibt schon einen Sohn, bevor Jesus Christus in Erscheinung tritt. Also einen Sohn von Ewigkeit, den lehnt Swedenborg ja ab. Und das einzige Glaubensbekenntnis, das keinen Sohn von Ewigkeit lehrt, ist das Apostolikum. Und auf das Apostolikum beruft er sich in der wahren christlichen Religion. Also da schreibt er an Gabriel Bayer mal wieder am 12. April 1770, also mitten in diesem ganzen Prozess mit der wahren christlichen Religion, da schreibt dann Gabriel Bayer, was einen Sohn Gottes von Ewigkeit betrifft, der ebenfalls Gegenstand von Streitigkeiten geworden ist, so wies ich nach, dass im apostolischen Glaubensbekenntnis, das in der ganzen Christenheit angenommen ist und die Lehre der Apostel enthält, kein anderer Sohn Gottes erwähnt wird als der in der Zeit geborene, der selbst unser Erlöser ist, zu dem jeder Mensch gehen kann und aufgrund des Augsburger Bekenntnisses und der Formula Concordiae, der Konkordienformel, auch gehen muss und sein Heil suchen kann. Nähme man das weg, würde ich lieber in der Tartarei wohnen als in der Christenheit. Also er beruft sich ganz geschickt auf das apostolische Glaubensbekenntnis. Das sind jetzt zwei Beispiele einfach, wo man sieht, wie er den Spielraum nutzt, um seine Lehre sozusagen dem, was die Evangelischen ja an und für sich bejahen wollen und was ihre Autoritäten sind, um sich dem anzubequemen. Also den Paulus-Texte nimmt er und apostolische Glaubensbekenntnis. Und er schreibt an Gabriel Bayer nochmal am 12. April 1770, dort nennen meine Gegner, also in den gedruckten Protokollen des Konsistoriums, also dort nennen meine Gegner das, was ich mache, Swedenborgianismus. Also die Gegner haben wir schon gehört, ne? Der Dompropst nannte das Swedenborgianismus. Dort, also in den Protokollen, die ihnen zugänglich sind, nennen sie es Swedenborgianismus. Aber ich selbst nenne es wahres Christentum. Jetzt sind wir praktisch schon bei dem Titel, eine wahre christliche Religion. Er wird also angefeindet, Swedenborgianismus zu lehren. Und er sagt, meine Gegner nennen es Swedenborgianismus, ich nenne es wahres Christentum. Jetzt kann man sich mal überlegen, wie glücklich es ist, wenn wir uns Swedenborg-Kirche nennen oder so, nicht wahr? Swedenborg wollte nicht sagen, dass er da so ein Sektengründer ist, eine Glaubensrichtung, die seinen Namen erhält. Sie nennen es Swedenborgianismus, ich nenne es wahres Christentum. Und jetzt verstehen wir, warum er diesen Titel wählt. Hier kündigt sich der Titel seines abschließenden Werkes schon an und es ist ersichtlich, dass er in Abgrenzung von der als Swedenborgianismus bezeichneten Ketzerei gewählt wurde. Das wahre oder echte und ursprüngliche Christentum beruht auf der Anbetung des Herrn Jesus Christus. Gegenüber dem König stellte Swedenborg untertänigst klar, dass der Swedenborgianismus, der sogenannte Swedenborgianismus, eigentlich nichts anderes ist als, Zitat, der Cultus Domini Nostri Salvatoris, also die Verehrung des Herrn unseres Erlösers. Und tatsächlich ist das ein wesentlicher Gedanke der wahren christlichen Religion, dass das Wesen des wahren Christentums darin besteht, dass man wieder versteht, wer Jesus Christus ist, was eben nach Swedenborgs Meinung die klassische Trinitätslehre eben leider verdunkelt hat. Eine sehr schöne Formulierung, die möchte ich euch nicht vorenthalten, gibt es auch in einem weiteren Brief an Gabriel Bayer. Kommenden Juni, schreibt Swedenborg, reise ich nach Amsterdam. Wir springen hier zeitlich ein bisschen. Also kommenden Juni 1770 reise ich nach Amsterdam, wo ich die gesamte Theologie der neuen Kirche herausgehen will. Das hatten wir schon, da hieß es noch gesamte Theologie der neuen Kirche. Und jetzt weiter heißt es in dem Brief, Cultus Domini, also die Verehrung des Herrn, ist die Grundlage darin. Und wenn nicht auf diesem Grund, also auf die Verehrung des Dominus, des Kyrios, des Jesus Christus, wer er ist, wenn nicht auf diesem Grund das rechte Haus oder der Tempel gebaut wird, so werden andere Bordelle darauf bauen. Da wird also eine riesengroße Schweinerei errichtet sozusagen. Nicht wahr? Bordelle, das ist doch ein bisschen die Sprache der alttestamentlichen Propheten, wenn nämlich das Volk Israel sich nicht an den alleinigen Gott Jahwe wendet, dann betreibt es Hurerei, heißt das bei den Propheten. Dann betreiben sie geistig Ehebruch, nicht wahr? Und das hat Swedenborg so ein bisschen im Auge. Es ist aus seiner Sicht also ganz, ganz wichtig, dass das wahre Christentum auf ein Verständnis der Person Jesu Christi aufgebaut wird und ansonsten entstehen Bordelle dort, wo Kirchen und Tempel entstehen sollen. Das echte, unverfälschte Christentum ist also das Apostolische des Apostolikums, des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Swedenborg bekannte sich ausdrücklich zu dieser frühesten Phase des Christentums. Er schreibt, ich hange daher der apostolischen Kirche an. So, nicht wahr? Gut, also so ist also, sagen wir mal, der Hintergrund und jetzt, also ihr habt, denke ich, verstanden, dass er sich in einem Streit befindet, der auch wirklich politische Konsequenzen hat. Und er kann dem Streit nicht mehr ausweichen und zieht nun letzte Register, um deutlich zu machen, dass es hier wirklich nicht um eine Ketzerei geht, sondern dass es um eine Wiederentdeckung des wahren Christentums sich handelt, nicht wahr? Und das ist aber gar nicht so einfach, das eben darzustellen. Und er geht besonnen vor, indem er also sich möglichst anpasst an seine Gegner, um nicht Fronten aufzumachen, die er gar nicht aufmachen muss, nicht wahr? Aber um trotzdem in der Sache klar und deutlich zu bleiben, nicht wahr? Er zitiert Paulus haufenweise, er zitiert das Apostolikum, beruft sich darauf, also Autoritäten. Er versucht wirklich sein Möglichstes, ohne sich zu verbiegen, um also diesem Vorwurf zu entgehen, und das färbt sich eben ab auf dieses Werk. Und das färbt sich aber noch in anderer Weise ab und gibt diesem Werk der wahren christlichen Religion sein eigentümliches Gepräge. Wir haben nämlich die glückliche Situation, dass wir in dieser kurzen Darstellung der Lehre der neuen Kirche, die also 1769 herausgekommen ist, dass dort, und das ist zu einem Zeitpunkt, als der Kampf noch nicht losgebrochen war. Also das ist sozusagen noch im beschaulichen Frieden geschrieben. Und wir haben ja gesehen, das ist der Schattenriss, das ist sozusagen so eine erste Annäherung an dieses große Werk dann eben. Und in diesem Vorläufer sozusagen, dort hat er uns freundlicherweise eine etwas ausführlichere Beschreibung hinterlassen, was er in diesem großen Werk, das dann später wahre christliche Religion heißen soll, was er dort schreiben will. Und das ist jetzt sehr spannend zu vergleichen, was er hier ankündigt und dort macht. Und diese Abweichungen, die lassen sich eigentlich allesamt erklären aus der Situation, in der er sich befindet. Also hier heißt das, was er ursprünglich gedacht hat für die wahre christliche Religion. Nun folgt eine kurze Darstellung der Lehre der neuen Kirche. So hieß das Ding ja damals noch, ne? Diese Lehre wird in dem genannten Werk in drei Teile aufgeteilt werden. Drei Teile. Der erste wird lehren, erstens von dem Herrn, dem Gott und Retter, von der göttlichen Trinität in ihm. Von dem Herrn, dem Gott und Retter und von der göttlichen Trinität in ihm, also im Herrn. Erstens. Zweitens, von der Heiligen Schrift in ihrem doppelten Sinn, dem natürlichen und dem geistigen. Da habe ich euch ja schon gesagt, wenn der Eckebum sagt, der Swedenborg macht immer nur geistiger Sinn, das stimmt schon hier nicht. Da will er von der Heiligen Schrift in ihrem doppelten Sinn, dem natürlichen und dem geistigen, und von ihrer daher stammenden Heiligkeit reden, also warum sie Heilige Schrift heißt. Drittens, dieses Werk soll handeln von der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten und ihrem Zusammenspiel. Viertens, vom Glauben und seiner Verbindung mit diesen beiden Ausrichtungen der Liebe, also der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Dann die Lebenslehre aus den Vorschriften der 10 Gebote. Wer da dieses Werk, die 4 Hauptlehren kennt, der weiß, das gibt in den 4 Hauptlehren ein Werk, das heißt die Lebenslehre des Neuen Jerusalems. Und hier nennt er das also die Lebenslehre aus den Vorschriften der 10 Gebote soll dargestellt werden. Dann von der Umbildung und Wiedergeburt, das kommt ja auch tatsächlich vor in der wahren christlichen Religion, vom freien Willen und der dadurch möglichen Mitwirkung des Menschen mit dem Herrn, Kapitel über den freien Willen gibt es auch, von der Taufe gibt es auch, vom heiligen Abendmahl, von Himmel und Hölle gibt es nicht in der wahren christlichen Religion, Kapitel über Himmel und Hölle, von der Verbindung des Menschen mit diesen Zuständen, Himmel und Hölle, und dem Zustand ihres Lebens nach dem Tod gemäß dieser Verbindung. Das Kapitel gibt es auch in der wahren christlichen Religion nicht. Wir werden uns das gleich genauer anschauen, was es gibt und was es nicht gibt. Davon handelt der erste Teil, also praktisch vom Herrn und der Trinität in ihm bis zu Himmel und Hölle und den nachtodlichen Zuständen. Diesen Bogen wollte er im ersten Teil spannen. Jetzt kommt komischerweise ein zweiter Teil. Der zweite Teil wird handeln von der Vollendung des Zeitlaufs und dem Ende der heutigen Kirche. Also ein Kapitel über die Vollendung des Zeitlaufs gibt es ja tatsächlich in der wahren christlichen Religion. Das ist aber jetzt im zweiten Teil noch mehr ausgefaltet. Dann soll zweitens gehandelt werden von der Ankunft des Herrn, drittens vom jüngsten Gericht und viertens von der neuen Kirche, die das neue Jerusalem ist. Also das hat er irgendwie alles in einem Kapitel dann in die wahre christliche Religion zusammengeschrumpft. Und dann sollte es in diesem Werk noch einen dritten Teil geben. Der dritte Teil wird die Unvereinbarkeiten zwischen den Lehrsätzen der heutigen und der neuen Kirche aufzeigen. Das wäre also sozusagen wirklich der polemische Teil. Aber er hat ja nun gerade in der wahren christlichen Religion dann doch den Versuch gemacht, so friedfertig wie möglich mit seinen Gegnern umzugehen, indem er Paulus zitiert, indem er das Apostolikum zitiert. Da hat er sich dann gedacht, also jetzt schütte ich nicht nochmal Öl ins Feuer sozusagen, sondern lasse diesen polemischen Teil aus. Also da merkt man auch nochmal, wie er also polemisch eigentlich zurückfährt, in der Hoffnung, dieses Werk, ohne in der Sache nachzugeben, dieses Werk doch verdaulich zu machen für die evangelische Kirche, die das anfängt zu beanstanden. Ja, wenn wir uns das nochmal anschauen, das ist also der Plan, den er hier in der kurzen Darstellung äußert. Und was sind denn nun die markantesten Unterschiede zwischen diesem Plan und der wahren christlichen Religion? Also meines Erachtens kann man vier Unterschiede namhaft machen. Wenn ihr euch mal dieses Werk anschaut, also über das neue Jerusalem und seine himmlische Lehre, das heißt hier über die religiösen Grundlagen des neuen Zeitalters, der Originaltitel war eben über das neue Jerusalem und seine himmlische Lehre, das wäre ja auch praktisch so eine Art Zusammenfassung der Theologie Swedenborgs, nicht wahr? Das, vom Titel her ist es ja. Wir haben öfters mal den Versuch gemacht, in Zürich mache ich jetzt auch gerade wieder den Versuch, anhand dieses Werkes kapitelweise durchzulesen und die Lehre der neuen Kirche sozusagen darzustellen. Ist ja ein bisschen kürzer als die wahre christliche Religion. Und wenn ihr euch sozusagen diese frühe Dogmatik anschaut, dann werdet ihr aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Denn das erste Kapitel lautet nicht etwa von der göttlichen Trinität oder vom Herrn Jesus Christus, sondern das erste Kapitel lautet Gutes und Wahres. Das zweite Kapitel ist Wille und Verstand. Und das dritte Kapitel ist der innere und der äußere Mensch. Und wenn man dann mal schaut, wann er denn nun endlich was über den Herrn sagt, dann ist das Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 circa. Ne? Und dann kommt noch ein weiteres Kapitel, Verwaltung von Kirche und Staat. Also die Lehre vom Herrn ist das vorletzte Kapitel vor der Lehre über die Verwaltung von Kirche und Staat. Ne? Also ein völlig anderer Aufbau als den er denn da macht, nicht wahr? Also das ist also, die Stellung ist hier eine völlig andere. Und dann heißt das eben in gut Swedenborgscher Manier das Kapitel der Herr. Ja? Und wenn ihr euch evangelische Dogmatiken anschaut, die zu dem Zeitpunkt schon en masse gibt, dann gibt es da ein Kapitel über den Vater, über den Sohn und über den Heiligen Geist. Das heißt, da wird die Trinität wird aufgespalten in ein Kapitel über den Vater und über den Sohn und über den Heiligen Geist. Wenn Swedenborg sozusagen seine eigene Suppe kocht, nicht wahr, und nicht an andere denken muss, dann nennt er das die Lehre vom Herrn. Na, ihr wisst das, ja. Es gibt doch in den vier Hauptlehren ein Buch, das heißt Die Lehre des neuen Jerusalems über den Herrn. Und der Grundgedanke bei Swedenborg ist ja, dass in Jesus Christus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus sagt nicht, wer mich gesehen hat, hat den Sohn gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. In Jesus Christus ist der Vater, der unsichtbare Gott, sichtbar geworden. In Jesus Christus ist als diese eine Person, das ist der Grundgedanke Swedenborgs, ist die göttliche Trinität vorhanden. Das ist immer, ich sage immer, es ist wie so diese Puppen, nicht wahr, die man ineinander steckt. Die Babuschkas, ne, oder wie heißen die genau? Und wenn er aber in Museen geht und schaut, wie die Trinität dargestellt wird, dann seht er, dass die entweder nebeneinander sind oder übereinander sind, so Gnadenstuhlsachen, nicht wahr? Und bei Swedenborg sind sie sozusagen ineinander. Jesus Christus ist das Gefäß und in Jesus Christus Vater, Sohn und Heiliger Geist.